Jedes Mal, wenn ich die Weihnachtsgeschichte höre, gibt's mir einen Stich ins Herz. Und da erzählt wird, wie Maria und Josef durch die Gassen von Bethlehem laufen und kein Dach über dem Kopf finden. Man kann sich das ja mit seiner Fantasie ein wenig ausmalen, wie das war. Da klopfen sie an diese und jene Türe. In den Krippenspielen ist das ja immer noch der anschaulichste Teil, wenn dann dargestellt wird, wie das im Krug zum güldenen Kranze der Wirt hervortritt und die abweist, geringschätzig, die anschaut und denkt, die können sowieso die Rechnung nicht bezahlen und dann lässt er sie einfach vor der Tür stehen. Vielleicht, so könnte ich es auch den Kindern erzählen, dass da an einigen Haustüren, als die beiden klopften da drin, die Frau zu ihrem Mann sagte, pst, wir machen, wir seien niemand da, da draußen sind Leute, man hat ja manchmal so geschickte Gucklöcher an der Türe, damit man hinausspähen kann, wenn ein Besuch kommt, den man nicht mag. Und so wurden sie abgewiesen. Aber davon steht ja kein Wort in der Weihnachtsgeschichte. Von den verschlossenen Türen steht nichts da. Es steht nur davon da, dass eine Türe offen war. Die Tür zum Stall. Und darum möchte ich zuerst heute Abend über die offene Tür reden. Denn das ist so überwältigend, was wir da sehen. Ein Anblick, der uns immer wieder über der Weihnachtsgeschichte nur bewundernd sehen lässt. Was sich vor unserem Auge auftut, ein Stall, schließlich ein sehr jämmerliches Elendsquartier. Ich weiß nicht, welche Stelle Sie heute in unserer modernen Landwirtschaft noch kennen, aber hier wird es sich um einen äußerst primitiven Stall gehandelt haben. Die Mauern aus Lehm, schmuddelig und dreckig, die Krippe bestimmt abgegriffen, und der Speichel der Tiere noch daran, die da oft ihren Kopf gerieben haben. Stroh auf dem Boden, Mist und die Spinnenweben oben. Jetzt sagen Sie, jetzt verdirbt mir nur nicht noch meine feste Stimmung. Sie haben ja ganz recht. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, ist von dem ganzen Dreck nicht mehr die Rede. Wir sehen nur noch die Schönheit. Wie Maria vor der Krippe sitzt. Und selbst die Krippe hat für uns etwas ungemein Heimliches an sich. Josef mit seinem Stab noch von der Wanderung steht dahinter. Sie haben es ja sicher auch so vor Augen. Und soweit ich in Biologie bewandert bin, sehen die Esel nicht gerade sehr intelligent aus. Aber der jedenfalls im Stall von Bethlehem sieht auch noch hübsch aus. Mit dem Ochsen daneben, es ist ein Bild des Friedens. Warum ist denn das plötzlich kein Elendsbild mehr? Warum ist das plötzlich ein solches Bild voller Frieden? Sie wissen ja auch, dass schon die Geburt eines Kindes einen mit großer Freude erfüllen kann. Und doch ist es das nicht, das Gleiche, was Eltern erleben, denen ein Kind geschenkt ist. Es ist auch nicht die Maria, die wir bewundernd anschauen. Sie war eine große Frau. Das Geheimnis liegt in dem Kind in der Krippe. Der da geboren ist, ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wo er hinkommt, da ist plötzlich eine ganz neue Mitte gesetzt. Vorher, da hat man noch reden müssen, was für ein elendes Quartier. Da hätte man sich aufgehalten über all das Schwere. Jetzt ist er im Mittelpunkt. Ich habe in diesem Weihnachtsabend nur die eine Bitte an Sie, dass Sie das in Ihrem Leben erfahren. Sie kommen jetzt von Ihren häuslichen Feiern. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, aus Ställen sind sie ja nicht gerade herausgekrochen. aus ihren liebevollen und schön eingerichteten Wohnungen. Und auch heute Abend lag doch etwas der Glanz darüber, der ganzen Vorbereitungen des Feierns, unserer Gestaltung. Und doch möchte ich sagen, es bleibt alles jämmerlich arm, so schön es auch bei Ihnen zu Hause sein mag, wenn Jesus Christus nicht die Mitte ist. Er, der Sohn Gottes, nicht bloß ein Kind, er, der Sohn Gottes. Und das gilt noch viel mehr über all dem, was sie bewegt in ihrem Leben, wenn wir so urplötzlich wieder in diese Festtage eintreten aus dem ganzen Gedränge unserer Arbeit. Wie vielen war es jetzt noch gehetzt bis in die letzten Stunden hinein. Dann soll das bei Ihnen passieren, was im Stall von Bethlehem passiert ist. Plötzlich ist all der Jammer und das Elend überstrahlt von dem einen. Da ist Gott selbst eingekehrt, mittendrin im Stall, durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist da, die offene Tür zum Stall. Das war mein erster Punkt, den ich Ihnen wichtig machen wollte. Aber jetzt das andere, die Tür ist ja eigentlich nur einen schmalen Spalt geöffnet. Arg weit offen war sie nicht. Das möchte ich doch noch erklären, was uns die Archäologen hier zur Weihnachtsgeschichte zu sagen haben. Es ist ja erstaunlich, was immer wieder durch die gründliche Arbeit der Forscher ans Licht gebracht wird. Nicht nur, dass man die Volkszählungen, die damals zur Zeit des Kaisers Augustus war, ziemlich genau datieren kann aus anderen Quellen, sondern man weiß auch etwas über dieses Notquartier. Diese Herberge war vermutlich gar keine Wirtschaft, wo Maria und Josef eingekehrt sind, auch keine Karawanserei, wie manche meinten. Es handelt sich doch ganz schlicht um den Sitz der Familie Davids, um das Haus der Sippe. Da war die Verwandtschaft ansässig. Und da strömten nun alle zusammen, Vettern und Basen, Onkel und Tanten aus der weiten und nahen Umgebung. Sie müssen an ihren Stammort zurück. Und da war im Familienquartier kein Platz mehr für Maria und Josef. Jetzt vermute ich, dass sie alle sehr harmonische Verwandtschaften haben und lauter liebe Leute nur. Aber es gibt ja manchmal auch in der Verwandtschaft kleine Probleme und kleine Spannungen. Ich könnte mir denken, wenn ich der Josef gewesen wäre, ich wäre losgegangen und gesagt, da sieht man wieder die feine Verwandtschaft, natürlich. Auf uns nehmen sie keine Rücksicht, es war ja alles belegt. Der Rucksack an der Wand war schon mit Vater Benjamin besetzt, der drin schlief. Und die Tante Mirjam mit ihrer Migräne, die schlief auf dem Sofa im Wohnzimmer. Es war alles voll und so blieb denen wirklich nur das Notquartier. Und es ist wahrscheinlich doch so, wie man es in der Geburtskirche in Bethlehem sehen kann, eine Grotte, wo sie sagen, warum denn eine Höhle, die ja schon früher als 100 Jahre nach dem Tod Jesu als Geburtsort Jesu verehrt wurde, wie man aus den Ausgrabungen feststellen kann. Das war tatsächlich so. Bei den Häusern dabei waren meist diese Höhlen von Bethlehem, wo sie das Heu aufbewahrt haben und daneben durch eine Lehmmauer getrennt. Der Stall, ein zugiges Ding natürlich in der Nacht. Dort muss Maria und Josef Zuflucht nehmen. Für den Josef war das ja schon eine Herausforderung, dazu Ja zu sagen. Wie bringt der Mann das nur fertig? In dieser schweren Nachtstunde all das zu ertragen und einen schwierigen Weg zu gehen. Er weiß, mein Lebensweg wird allein von Gott geführt. Wir sagen das so schnell. Und meinen das oft, und dabei stimmt das ja gar nicht. Wir haben uns ja vielen Schwierigkeiten in unserem Leben selbst eingebrockt durch unseren eigensinnigen Kopf. Das war ja Nico, der uns geführt hat. Und es wird mir sehr schwer, ganz ruhig zu sein und zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Verstehen Sie, was die Weihnachtsgeschichte uns sagen kann? Das ist eine Frage an unseren Willen. Lieder kann man schöne singen vom Gottvertrauen, aber ob sie wollen, sich ganz dem großen väterlichen Sorgen Gottes überlassen. Und da öffnet Josef einen Spalt weit die Tür, indem er sagt, ich will, Herr. Und das macht ihn ruhig, darum murrt er nicht, darum ist er nicht bitter. Man kann das ja so tun, indem man schimpft über die Verwandtschaft oder indem man sich beleidigt davon macht. Ich brauche euch alle gar nicht. Bätsch, es hängt mir schon alles zum Hals raus und geht davon. Und Josef geht still in den Stall hinein und da erlebt er dieses Wunder. Da kann Gott an uns arbeiten. Und ich will auch etwas anfügen, was mir sehr wesentlich ist. Wenn Sie einmal die biblische Geschichte noch lesen, auch nach dem Matthäusevangelium von der Geburt Jesu, merken Sie, wie das biblische Zeugnis eine Einheit ist. Es war ja für den Josef ein Schock, als er, der die Maria nie berührt hat, feststellte, sie schwanger. Und sein erster Gedanke war, da war irgendein anderer Mann im Spiel. Und nach dem jüdischen Gesetz musste er hinaufgehen, zum Tempel, lesen Sie einmal die Eifersuchtsgesetze. Wenn der Priester die Hand auf diese Frau legt und sagt, nun sag du vor der Gemeinde, hat ein Mann bei dir gelegt. Und dann spricht die Verwünschungsformel nach. Und dann musste die Frau sagen, Amen, Amen, der Herr verfluche meinen Leib und die Frucht in mir. Josef sagt, das bringe ich mit meiner geliebten Maria nicht fertig. Sie wissen ja, dass im Volk Gottes klare Gesetze herrschen. Vor der Ehe und zum anderen Geschlecht. Er gedachte, Maria heimlich zu verlassen, um sie nicht dort hinaufbringen zu müssen, zu diesem Eifersuchtsopfer vor der Gemeinde. Er wollte das Maria ersparen, lieb er davon. Und dann sagt ihm Gott, bleibe bei Maria, das in ihr geboren ist, ist vom Heiligen Geist. Was war das schwer für den Josef? Vor den Menschen? Was denken die? Und dann zog er so nach Bethlehem. Der Josef ist ein Mann des Glaubens und ich will Ihnen das heute Abend wichtig machen. Nicht bloß, dass man fromme Sprüche macht und sagt, ja, Gott muss man vertrauen und Gott fügt das schon recht, sondern wenn man wirklich seine eigenen Sachen begräbt und Gott machen lässt und sagt, Herr, ich verstehe dich nicht, aber ich lass dich machen und ich traue dir zu, dass du aus meinem wirren Leben noch etwas Herrliches machst. Ein Spalt öffnet er die Tür und sagt, Herr, nur wie du willst, das steht schon in der Weihnachtsgeschichte. Und solche Leute erleben das Wunder, dass Christus dort wohnen kann. Am Willen liegt's. Ob ich das jetzt Gott ganz machen lasse und es ihm überlasse, mach doch die Tür auf, nicht nur einen Spalt, sondern sag, Herr, was du willst, das ist immer das Beste. Ob ich es verstehe oder nicht verstehe, ich kann es ja gar nicht verstehen. Deine Wege sind wunderbar, höher als Menschen begreifen können. Und ich wollte, dass es bei Ihnen jetzt ganz direkt klingelt und sagt, aha, bei mir, jetzt weiß ich, wo Christus bei mir einkehren will. Aber noch ein letztes. Bleiben wir nur vor der Türe stehen. Man kann immer wieder in den Weihnachtstagen da sitzen und sagen, war ja wieder schön. Der Abendgottesdienst oder Chor hat so schön gesungen und dann gehen wir wieder nach Hause. Und was bleibt eigentlich? Wir haben durch die Tür gespäht, wir haben alles wieder gesehen. Und wir haben gar nicht begriffen, dass Jesus Christus an meiner Türe steht und bei mir anklopft und bei mir einkehren will. Es sind so viele, die heute Abend auf der einen Seite feiern und doch nicht feiern, weil sie voll sind von Wehmut und von Schmerz weil sie sagen, was soll das für mich? Ich spüre nichts davon. Nein, da muss man die Türe aufstoßen, selber bei sich. Da muss man Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland aufnehmen. Euch ist der Heiland geboren. Für mich. Und da, wo einer traurig oder einsam oder verzagt oder schwermütig in seinem Zimmer sitzt, da gilt diese Weihnachtsbotschaft. Auch wie ich vorhin hörte, in einer befreundeten Familie auswärts von unserer Gemeinde, wo heute Nachmittag der 22-jährige Sohn gegen einen Brückenpfeiler gerast ist und ums Leben kam. Da will Jesus einkehren. Das ist die Weihnachtsbotschaft. In der Welt sehen wir doch nichts von der Freude. Wir sehen nur die grauen Lehmmauern unseres Lebens. Aber ob er bei mir jetzt einkehren kann, da wo ich nicht weiter sehe und nicht weiter weiß. Er wird von den Hirten erzählt, die auf die Knie fielen. Es waren ja große, starke Männer. Ich bewundere immer wieder solche Leute, so Urwüchsige. Wenn die mal so hinlangen, dann sind die wilden Tiere abgehauen. Die haben Angst gekriegt vor den Hirten. Die haben ihre Schafe behütet. Das waren Leute, die konnten auch nachts um zwei noch durch die Unterführungen von Stuttgart laufen. Solche Kerle waren das. Und die knien plötzlich nieder vor dem Kind. Was ist das denn, das Niederknien? Ich weiß wirklich nicht, ob Sie schon einmal vor Jesus niedergekniet sind. Sagen Sie nicht, das seien nur äußere Formen. Da liegt doch viel an der Form. Und wenn wir manchmal so reden, auch über das große Leid, über das Menschenklagen, über den Schmerz, über den man nicht hinwegkommt und über die Ehekrisen, die so groß sind und die Sorgen um die Kinder, wenn ich dann sage, jetzt wollen wir doch mit Jesus drüber reden, vielleicht denkt einer, ach, das ist jetzt so eine Ausrede und dabei gibt es nichts Größeres, als dass wir Jesus in die Not und in den Jammer unseres Lebens einlassen. Und wenn ich dann manchmal zu jemandem sage, nun beten Sie doch, ich habe noch nie so gebetet. Gibt es Christen, die das nicht können? Können Sie zu Jesus beten? Dazu will ich Ihnen heute Abend Mut machen, wenn Sie wieder allein zurückkommen, dass Sie sagen, ich möchte dich, Jesus, als Herrn meines Lebens haben. Ich werde mit all den Dingen schon lange nicht mehr fertig. Ich kann nicht mal mein eigenes Leben steuern. Sie brauchen nicht an der Krippe zu stehen und schöne Worte sagen, ich glaube, dass Jesus ein guter Mann war und manches Gute vollbracht hat. Er dankt Ihnen für die Blumen und wirft sie in die Ecke. Er will Ihr Herz und Ihre Gedanken und Ihr Leben haben. Er ist gekommen, um verlorene, verzweifelte, müde und hoffnungslose Menschen fröhlich zu machen, bei ihnen einzukehren und ihr Leben völlig auf den Kopf zu stellen, dass die Herrlichkeit Gottes aus den Knopflöchern ihres Lebens herausstrahlt. Das will er tun. Und dafür hat er sich verbürgt. Es ist ein großes Geheimnis um die Weihnachtsgeschichte. Die Türe, die müssen Sie aufstoßen, wo Sie sagen können, jetzt möchte ich auch ganz still zur Krippe gehen. Und ihn bitten, dass er nicht länger bloß da im Stall von Bethlehem bleibt. Vielleicht sagen Sie, es ist bei mir auch ein Stall. Und es ekelt mich manchmal vor meinem ganzen Leben. Aber wenn der Herr und König einzieht, dann wird's wunderbar. Dann strahlt die Herrlichkeit über Ihrem Leben. Und dann bricht die Freude an und Sie verstehen erst, warum man so fröhliche Lieder singen kann. Da brauchen Sie gar nichts mehr dazu, kein Päckchen mehr, keine lieben Menschen mehr und keine Kerze mehr. Bloß ihn, Jesus, Ihren Herrn. Amen.